Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Christian Höppner, Cellist, Dirigent und Generalsekretär des Deutschen Musikrates. Guten Tag, Herr Höppner.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Ich freue mich, dass Sie hier sind, dass Sie Zeit für uns haben. Schön, dass Sie uns zuhören. Ja, und wir haben gerade über den Tod gesprochen, denn Karl Dall ist gestorben. Er hat den Schlaganfall, 79 Jahre. Natürlich wird über ihn oder wird getrauert in Deutschland. Aber ja, kann man sagen, vielleicht ist das ein Tod mitten aus dem Leben heraus, den man sich wünschen kann?
Den Eindruck habe ich, und ich habe ja Karl Dall selber auch zusammen mit meinem Kumpels aus meiner Band früher live erlebt. Und wir haben ihn immer so genommen, wie er, glaube ich, auch selber gesehen werden wollte. Er wollte spiegeln und Freude und Spaß bringen. Er wollte gar nicht so besonders ernst genommen werden. Und das war damals unsere Lebensstimmung.
Das war Ihre Lebensstimmung. Jetzt ist er eben tatsächlich während den Dreharbeiten zu Rote Rosen, einer ARD-Serie, gestorben. Und wir hören ihn mal kurz.
Ja, meine Damen und Herren, Sie werden sich wundern und sich die Frage stellen, was macht dieser nette junge Herr mit so einem Rohr? Und da haben Sie gar nicht so Unrecht, das kann Ihnen keiner verbieten.
Also der Spiegel hat geschrieben, er war der Meister der Peinlichkeiten, der König der Ferkeleien, war er das?
Zu damaliger Zeit schon. Ich meine, heute gibt es noch Übertrumpfungen, aber zur damaligen Zeit war das so. Aber wie gesagt, wir haben ihn nicht besonders ernst genommen, sonst hätten wir uns, glaube ich, anders mit ihm auseinandergesetzt.
Verstehe, aber das, was wir gerade gehört haben, war natürlich nicht aus dieser ARD-Serie, die jetzt gerade gedreht wurde, sondern war schon älter, genau. Wir besprechen die Themen des Tages in dieser Mittagsstunde, wie immer unser erstes Thema gleich, auch fast schon wie immer Corona. Die Länder haben sich auf eine Corona-Strategie geeinigt vor dem morgigen Treffen mit der Kanzlerin. Morgen am Mittwoch treffen sich die Länderchefs mit der Kanzlerin, um über die Corona-Maßnahmen zu beraten, um auch etwas zu entscheiden. Und die Länderchefs haben sich jetzt tatsächlich geeinigt auf ein paar Maßnahmen. Zum Beispiel soll der Lockdown bis zum 20. Dezember verlängert werden, die Kontaktbeschränkungen verschärft werden. Und Georg Schwarte fasst das mal für uns zusammen.
Unstrittig scheint, ab dem 1. Dezember gelten verschärfte Kontaktbeschränkungen erst einmal bis zum 20. Dezember. Das heißt, privat dürfen sich maximal 2 Haushalte treffen, dabei maximal 5 Personen. Kinder unter 14 werden da nicht mitgerechnet. Nächster Punkt, Weihnachten und Silvester. Es wird Ausnahmeregelungen geben vom 23. Dezember bis zum 1. Januar. Dann darf ein Haushalt, also eine Familie, haushaltsfremde Menschen treffen. Insgesamt maximal 10 Personen groß darf der Kreis dann sein. Kinder unter 14 zählen auch da nicht. Außerdem appellieren die Länder an alle Bürgerinnen und Bürger, möglichst schon vor den Weihnachtsfeiertagen eine Art Selbstquarantäne zu wählen. Außerdem gibt es den Appell an Arbeitgeber, vom 23. Dezember bis 1. Januar Homeoffice zu ermöglichen oder gleich Betriebsferien anzusetzen. Bundesweiter Grundsatz hier, stay at home, bleibt zu Hause.
Stay at home scheint mir soweit sinnvoll, oder? Was sagen Sie, Herr Höppner?
Absolut, ich glaube, im Moment kommt man gar nicht aus dieser Nummer anders raus, als diesen begonnenen Kurs fortzusetzen. Mhm. Es kommt halt wirklich sehr darauf an, was man jetzt für Perspektiven aufmachen kann.
Richtig, dass man sozusagen in die weitere Zukunft noch blickt, wäre wichtig. Oder dass man vielleicht sogar einen Plan fasst in den Januar, in den Februar hinein.
Ah, genau. Also vorausgeschickt, ich möchte natürlich nicht in der Haut derjenigen stecken, die es zu entscheiden haben. Ich stelle mir sagenhaft schwierig vor. Aber es geht nicht so weiter, dass wir immer nur auf den Moment gucken und sozusagen von Monat zu Monat gehen. Sondern wir brauchen jetzt längerfristige Perspektiven und auch mehr Kreativität. Das heißt auch, was Volkmar Wissing zum Beispiel gesagt hat, mehr in die Differenzierung gehen, vor Ort entscheiden, wie man mit der Situation umgeht, weil die einfach sehr unterschiedlich ist, ob ich im Hotspot bin oder in einem Raum, der noch relativ unbelastet ist. Es gibt aus meiner Sicht 3 Baustellen. Also einmal müssen wir diese Perspektive aufzeigen. Das ist auch für die Kultur, für das Kulturleben insgesamt dringend notwendig, denn sie können nicht wie ein Geschäft, das dann morgen aufmacht und sofort betriebsbereit ist. Das geht in der Kultur nicht. Sie brauchen eine längerfristige Planungsperspektive. Mal ganz abgesehen davon, was es natürlich mental auch mit den Menschen macht, die jetzt quasi Berufsverbot haben. Die zweite Baustelle ist die Frage, wie wir es eigentlich finanzieren wollen. Da gucken wir im Moment immer nur auf den Moment und auf die Überbrückungshilfen. Wir haben ein tolles, differenziertes, zwar noch nachbesserungswürdiges Hilfsmaßnahmenpaket, aber wir müssen ja auch mal ein bisschen in die mittelfristige Planung. Was passiert in 21, 22, 23? Da wird uns noch Schlimmes bevorstehen, was die Finanzierung anbetrifft. Und die dritte, für mich größte Baustelle ist, Was ist eigentlich damit angerichtet worden, dass man Kultur in den Freizeitbereich gepackt hat? Auch wenn das jetzt beim Infektionsschutzgesetz nachgebessert wurde, aber das Kind ist schon im Brunnen gefallen.
Ist schon im Brunnen gefallen, weil tatsächlich ist ja reagiert worden. Vielfach ist ja gesagt worden, Kultur ist keine Freizeit oder kann nicht in einem Atemzug genannt werden, kann nicht subsumiert werden unter Freizeit. Und da ist ja nachgebessert worden.
Ja, aber man muss sich immer fragen, wie groß ist die Wirkung? Also sagen wir mal, in der DNA politischen Handelns hat sich schon vermittelt, das ist sowas wie ein Theaterhaus ist sowas wie eine Sporthalle oder wie, ja, so, ich will das gar nicht gegeneinander aufspielen, aber wir haben nun mal die Freiheit der Kunst in der Verfassung verankert und die Künste, die Kultur ist mehr als, ich mag dieses Wort nicht, systemrelevant, weil es aus der Finanzwelt kommt. Kultur ist menschenrelevant, lebensrelevant und die kulturelle Vielfalt, die wir haben, die ist demokratierelevant. Und insofern, wir müssen weg aus diesen Detailbegründungen, sondern Kultur gehört einfach dazu, kulturelles Leben. Und es gibt keine Begründung, warum man die Kultur genauso wie die Sportstudios und wie andere Einrichtungen einfach gesagt hat, wir machen dicht. Und wenn Sie heute in die Geschäftsstraßen gehen, ich habe selber jetzt wieder am Wochenende erlebt, dann laufen Sie dicht an dicht. Dafür gibt es einfach keine Begründung. Und das muss die Politik entweder nachholen. Das kann sie aber nicht, weil das Kulturleben einfach wirklich vorbildlich, jedenfalls soweit mir bekannt hin, bis zu den Clubs, haben die sich vorbildlich mit Hygienekonzepten aufgestellt. Wir müssen das aufmachen, denn zum menschlichen Leben und auch für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt gehört einfach die Verständigungsbasis. Es ist nun mal die Kultur im gesellschaftlichen Bereich dazu.
Es ist natürlich klar, dass Sie das sagen, denn Sie sind der Generalsekretär des Deutschen Musikrates und Sie müssen für die Kultur kämpfen. Ich würde trotzdem gerne nochmal gucken auf das, was uns jetzt unmittelbar insgesamt gesamtgesellschaftlich bevorsteht. Vielfach wird ja gesagt, also an Weihnachten können die Beschränkungen wieder ein bisschen gelockert werden. Und wir haben mit Margot Käßmann gesprochen, der evangelischen Theologin, und sie warnt vor zu hohen Erwartungen an das Weihnachtsfest.
Ich habe den Eindruck, es wird anders überfrachtet als sonst. In den anderen Jahren war es eher von der Familie her. Auf einmal sollte alles ganz harmonisch sein, kein Streit. Und da hatten dann manche schon Angst vor Weihnachten, weil das in der Regel nicht funktioniert. Jetzt wird es überfrachtet, als verzichten wir alle, also ein Kontaktfasten auf dieses Weihnachtsfest hin. Und damit wird dann begründet, dass der Lockdown länger geht und dann freut euch auf Weihnachten. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil dann das Fest zu etwas gemacht wird, auf das wir so warten, dass es sich dann nachher gar nicht erfüllen kann.
Ja, könnte sein, oder? Dass unsere Erwartungen extrem hoch sind.
Absolut, da bin ich ganz bei Margot Käßmann. Das wird im Moment instrumentalisiert.
Ja. Und gerade auch aus dem Blick des Kulturmanagers, also kann man vielleicht dagegen steuern?
Ja, mit viel Kreativität auch wieder. Also wir haben jetzt etliche Orchester, Kammermusikgruppen, Chöre, sogar Bands, die in die Kirche gehen, weil das ja die Orte sind, die noch offen sind. Und so, wenn eine Kirche das auch als Chance betrachtet, diesen Ort der Verkündigung, aber auch diesen Ort gesellschaftlichen Lebens, so wie früher mal zumindest in Teilen war, dass Kirche wirklich Zentrum des gesellschaftlichen Lebens war. Davon ist die Kirche heute weit entfernt. So liegt in dieser Krise natürlich auch eine Chance, die Kirche erstmal als Ort der Begegnung wieder erfahrbar zu machen. Und da kann die Kultur einen ganz großartigen Beitrag zu leisten.
Heute Nachmittag, Herr Höppner, werden Sie noch mal vor die Presse gehen und auf die Situation der Soloselbstständigen im Kulturbetrieb aufmerksam machen. Es gibt 2,2 Millionen Soloselbstständige in Deutschland. Und eigentlich wird ja schon an die gedacht, denn vor einer Woche haben der Finanzminister Olaf Scholz und der Wirtschaftsminister Peter Altmaier ja verkündet, es werde eine Neustarthilfe geben für Soloselbstständige, einen Zuschuss von 5.000 Euro für 7 Monate. War das ein gutes Angebot in Ihrem Sinne oder reicht wahrscheinlich hinten und vorne nicht?
Nein, das sind 2,2 Millionen Einzelschicksale und man muss ja letztendlich schauen, was kommt denn dann am Ende dabei raus. Das sind auch die Gewerke, die hinter der Bühne sind, die man nicht sieht. Also es ist ein sehr, sehr breiter Bereich im Musikwirtschaftsleben. Und wenn Sie diese 5.000 Euro ansprechen, das ist ein gutes Signal. Das ist letztendlich auch nochmal ein Teil unserer Forderung, die wir als Deutscher Musikrat schon im März, Mitte März gestellt haben, als wir das damals noch befristetes Grundeinkommen genannt haben, was ja nach wie vor ein Schimpfwort ist. Aber letztendlich läuft es in die Richtung raus. Nur im besten Fall kommt dann beim Solo-Selbstständigen ein Betrag von etwas über 790 Euro an im Monat. Das ist in dem heutigen Tag, also es ist unter dem, was auch schon an den Überbrückungshilfen in Bayern und Baden-Württemberg gezahlt wird. Das ist unter dem, was auch der Bundesrat in seiner Entschließung vom 5. Juni gefordert hat. Also es ist gut, dass sich die Politik bewegt in die Richtung, bloß der Atem der Solo-Selbstständigen ist nicht so lang.
Und wenn dann gesagt wird, naja, dann müsst ihr eben Hartz IV beantragen, ist das wahrscheinlich für viele auch gar nicht möglich, weil um Hartz IV zu bekommen, muss man ja komplett blank sein. Und ein paar haben vielleicht doch was gespart, zum Beispiel fürs Alter.
Das gehört zur DNA, sozusagen zum Berufsumfeld der Solo-Selbstständigen dazu. Das sind ja wirklich Patchwork-Beschäftigungsverhältnis mit ganz vielen Aufträgen im freien Bereich, teilweise auch mit sehr schlecht bezahlten Lehraufträgen und so weiter. Da wird man der Wirklichkeit so nicht gerecht an dieser Stelle. Deshalb, es ist gut, dass wir jetzt in diese Richtung gehen, aber es ist zu langsam und es muss auf jeden Fall dringend noch nachgebessert werden.
Naja, und da haben die Länder ja schon auch im April appelliert an den Wirtschaftsminister, einen Unternehmerlohn zu beschließen als Ersatz für unverschuldete Einnahmeausfälle. Das hat Altmaier, soweit ich weiß, abgelehnt. Aber zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt es das als pauschalisierte Hilfe von 1.180 Euro monatlich.
Ja, genau. Wir sind jetzt aber auch auf der Bundesebene soweit, dass dieser sogenannte fiktive Unternehmerlohn jetzt tatsächlich anerkannt wird. Also auch die Lebenshaltungskosten können mit einbezogen werden. Das ist jetzt auf Bundesebene endlich auch erreicht worden. Hat Monika Grütters auch sehr viel dazu beigetragen und natürlich Zivilgesellschaft. Wir haben ja alle miteinander, das ist gar kein Einzelner, das ist der Musikrat, das ist der Kulturrat und viele andere, die durch ihre kommunikative Arbeit darauf aufmerksam gemacht haben, das geht, das reicht einfach nicht. Und man darf ja nicht vergessen, wenn wir von Solo-Selbstständigen reden, dann reden wir in der überwiegenden Zahl von Menschen, die ein Jahresbruttoeinkommen haben, laut Künstlersozialkasse von 15.000 Euro. Und darunter gibt es eben noch, es gibt noch sehr viel mehr, die noch viel weniger verdienen. Und für diese greift diese Regelung, die letztendlich aus einer wirtschaftlichen Betrachtung kommt, hat eben lange nicht gegriffen. Wir sind jetzt einen Schritt weiter, auf jeden Fall, aber es reicht nicht zum Leben.
Es reicht nicht zum Leben. Jetzt gibt es diesen Vorschlag von Herbert Grönemeyer, dem Sänger, der sagt, die Reichen könnten sich doch beteiligen. Dazu hat Monika Grütters das Folgende gesagt.
Weil das also so ist, fände ich es natürlich sympathisch, wenn der gut verdienende Herr Grönemeyer in seinen Kreisen für eine solche Solidaraktion werben würde. Ich möchte mich da gerne werbend dran beteiligen und mal gucken, welche Millionäre sich dann angesprochen fühlen.
Ja, fühlen sich Millionäre angesprochen? Haben Sie was gehört?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Monika Grütters hat das auch mit einem gewissen Augenzwinkern gesagt. Vermute ich mal, so wie ich das jetzt auch gerade gehört habe und ich habe es ja vorher gelesen. Ja, es ist eine nette Aufforderung, die wird aber nicht verschlagen. Und ich glaube auch, dass wir brauchen da wirklich die Solidarität im System und nicht von Einzelaktionen. Das ist sehr löblich, auch was die Deutsche Orchestervereinigung mit ihrem Programm geschafft hat. Jetzt glaube ich schon an die 3 Millionen Hilfsgelder. Das sind wichtige Zeichen, aber sie können nicht gemeinwohlorientiertes Handeln, was der Staat zu verantworten hat, sie können das nicht ersetzen. Auch nicht in der Solidarität mit der Privatwirtschaft, sondern es muss schon geführt sein vom Staat, der ihm sagt, und das vermisse ich so, diese Kommunikation, dass Kunst und Kultur essentiell sind. Sie sind staatstragend sozusagen im Sinne des Erhalts und der Fortentwicklung unserer Gesellschaft. Diese Kommunikation, die höre ich zwar in Sonntagsreden, aber die schlägt sich noch nicht konsequent genug im politischen Handeln und auch in der Kommunikation nieder. Sonst könnte man nicht erklären, dass wir von vornherein erstmal reingeschlittert sind in diese Freizeitkiste.
Mhm, diese Sache, dass Kultur in einem Atemzug mit Freizeit genannt wird. Ja. Ich glaube, Winston Churchill hat da was gesagt, was Sie sehr beeindruckt hat.
Ja, der ist gefragt worden, ob er die marode Kriegskasse nicht durch Einsparungen im Kulturbereich aufbessern möchte. Und da hat er gesagt, wofür lohnt es sich dann noch zu kämpfen, und hat das abgelehnt.
Knapp 60 Tage nur noch und dann wird Joe Biden in Amerika ins Amt des Präsidenten eingeführt. Und er hat jetzt Zugang bekommen zu den Regierungsinformationen, auch zu den Geldern, die er braucht, um sein Team sozusagen auf die Beine zu stellen. Donald Trump hat seine Wahlniederlage zwar nicht anerkannt, aber er hat jetzt doch eingelenkt. Und heute steht ein Ritual an. Er wird nämlich einen Truthahn begnadigen. Das ist eine traditionelle Zeremonie vor Thanksgiving. Er begnadigt also den Truthahn, bewahrt ihn vor dem Ofen. Und zugleich gibt es jetzt Spekulationen, dass er sich vor Ende seiner Amtszeit auch gleich selbst begnadigen könnte. Christian Höppner hier zu Gast, der Generalsekretär des Deutschen Musikrates. Sie lachen, Herr Höppner. Ja, aber vielleicht tut er das, der Herr Trump, weil er natürlich schon sehen muss, dass da Justizverfahren gegen ihn drohen.
Nein, ganzer Sack voll. Ich habe bloß deshalb gelacht, weil ich mir vorgestellt habe, er hätte eigentlich nur eine Chance, wenn er selber zum Truthahn mutiert und dann die Chance der Begnadigung kriegt. Aber also rein faktisch könnte es ja zum Beispiel so sein, dass er vorzeitig zurücktritt und dann sein Vize ihn begnadigt und so. Also man weiß ja nicht, eins ist, so wenig man weiß und so verrückt diese Welt ist mit Donald Trump, er hat es zumindest langfristig angelegt, diese ganze perfide Strategie. Und ich hoffe, dass wir uns gar nicht mehr so viel mit ihm beschäftigen müssen, sondern dass wir viel stärker die Frage stellen, wie können sich Europa und USA wieder neu definieren, auch welches Verhältnis wir in Deutschland speziell zu den USA entwickeln können. Da ist ja so viel kaputt gegangen, das wird man nicht von heute auf morgen umlegen können und es wird auch ein harter Weg werden, glaube ich, wenn ich nur mal an den Verteidigungshaushalt denke und viele andere auch kulturelle Fragen. Aber es ist eine Riesenchance, jetzt das Verhältnis neu zu ordnen.
Und insofern vielleicht auch, dass Anthony Blinken eben der neue Außenminister werden soll, der eben für internationale Zusammenarbeit steht, der in Paris gearbeitet hat als Anwalt, der also auch sehr auf Europa fokussiert ist.
Absolut. Also ich mache jedes Mal Luftsprünge, wenn ich sehe, wen er da alles wieder jetzt nominiert hat für sein Team. Joe Biden, und freue mich natürlich auch wahnsinnig, dass Kamala Harris mit im Boot ist als Vizepräsidentin. Das sind 4 Jahre, glaube ich, ist die Amtszeit. Das wird eine verdammt kurze Zeit sein. Und die Frage, wie kann es da doch so viele Menschen geben, die diesen Kurs von Donald Trump getragen haben, die wird sich in 4 Jahren wiederstellen, unter Umständen auch nochmal das Blatt wieder wenden. Das heißt, wir müssen jetzt sehr, sehr viel Energie und Kraft in die Hand nehmen, um da wirklich einen nachhaltigen Kurs draus zu machen. Und die Frage können wir uns natürlich einfach auch selber stellen in Deutschland. Es gibt so viele Menschen, die genau auf diesem Kurs sind, also Fakten praktisch nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen und in sehr vereinfachten Lebenssichten sich ihre Meinung zu bilden. Und da sollten wir erstmal vor unserer eigenen Haustür auch kehren.
Ist wahrscheinlich sinnvoll, das auch zu tun. Aber wenn man in den USA nochmal bleibt gedanklich, ist natürlich auch die Frage, warum die Republikaner, viele der Republikaner, den Kurs von Donald Trump auch so mitgetragen haben. Und Larry Hogan, der ist Republikaner, aber relativ entsetzt, wie Amerika derzeit dasteht.
Quite frankly, I mean, you know, we used to go supervise elections around the world and we were.
Wir haben mal Wahlen rund um die Welt beaufsichtigt. Wir waren das meistrespektierte Land, wenn es um die Beobachtung demokratischer Wahlen ging. Und jetzt fangen wir an, auszusehen wie eine Bananenrepublik. Es ist Zeit, dass dieser Unsinn beendet wird. Jeden Tag wird das absurder. Und offen gestanden ist das peinlich, dass sich nicht mehr in der Republikanischen Partei dagegen stellen.
Ja, ist ein bisschen peinlich gewesen, oder?
Voll
also von außen
betrachtet. Vollumfänglich peinlich und hängt natürlich auch einfach mit dem Wunsch nach Karriere zusammen. Also auch, ich meine, da steht ja noch jetzt für den Senat die Wahlen an. Und da versprechen sich eben doch einige noch Posten von Trumps Gnaden.
Und Sie meinen, es ist einfach dann ein Opportunismus, der die Menschen trägt?
Ja, zumindest von den politischen Akteuren und von den Wählerinnen und Wählern, von denen Trump getragen wird, ist es eben der Wunsch nach einer einfachen Welt. Sie wird aber immer komplexer.
Mhm. Ja, wir werden gucken, wie es weitergeht, ob zum Beispiel auch der frühere Außenminister John Kerry jetzt mitarbeitet in Trumps Team. Der ist ja ein großer Kämpfer gegen den Klimawandel. Ob dann tatsächlich auch der Klimawandel wieder zum großen Thema wird, man kann davon ausgehen.
Ja, Joe Biden hat ja auch gesagt, dass er wieder in das Pariser Abkommen eintreten wird und so. Wichtig wäre eben, diese Zeit jetzt auch in der transatlantischen Zusammenarbeit so zu nutzen, dass sie möglichst unumkehrbar ist. Auch in der Meinungsbildung der amerikanischen Bevölkerung, das muss man ja mal mitberechnen.
Und wir schlagen hier mal die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf, das Feuilleton. Das Ringen um Freiheit zeigen heißt hier die Überschrift und es ist ein Artikel von Monika Grütters, der Staatsministerin für Kultur und Medien, und die wünscht sich eine Bundesstiftung mit dem Titel Orte der deutschen Demokratiegeschichte mit Sitz in Frankfurt am Main neben der Paulskirche. Sie sagt, wir müssen in Deutschland Orte haben, an denen wir den freudigen, den hoffnungsvollen, im positiven Sinne prägenden historischen Ereignissen ein Denkmal setzen. Tun wir das zu wenig, Herr Höppner?
Ja, ich bin ganz bei Monika Grütters an der Stelle. So wichtig und verpflichtend das ist, an die dunklen Seite deutscher Geschichte zu erinnern. Und ich würde auch noch nicht mal sagen, dass wir das ausreichend tun. Wenn ich an die Querdenker-Entwicklung denke zum Beispiel, dann zeigt es, dass wir da noch gehörige Defizite haben in der Kommunikation. Aber Das und die Frankfurter Paulskirche steht ja wirklich als Leuchtturm für Demokratie, Entwicklung, dass wir diese Orte noch anders ins gesellschaftliche Bewusstsein, gerade jetzt auch, wo wir in eine zunehmend gespaltene Gesellschaft kommen und wo Verschwörungsmythen wieder Urständ feiern, gerade jetzt ist es wichtig, diese Zeichen zu setzen. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass es gerade jetzt erfolgt. Ich glaube, wenn es früher gekommen wäre, wäre es vielleicht so ein bisschen versandet. Aber jetzt in der Krise wird uns diese Brisanz, wo unsere Demokratie zumindest in Teilen der Bevölkerung auch in Frage gestellt wird, wird uns diese Brisanz bewusst und da hat das, glaube ich, eine gute Chance.
Okay. Was passiert in der Frankfurter Paulskirche, müssen wir vielleicht nochmal sagen. Da haben sich ja am 18. Mai 1848 die Mitglieder des ersten gesamtdeutschen Parlaments versammelt und haben beraten über eine freiheitliche Verfassung mit Grundrechten und über die Bildung eben des deutschen Nationalstaats. Und ich meine, wir kennen die Paulskirche, weil dort zum Abschluss der Buchmesse der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels vergeben wird. Genau. Also als Ort der Debattenkultur ist sie ja durchaus präsent, die Paulskirche. Genau. Aber vielleicht nicht so sehr als Ort der Demokratiegeschichte.
Eben. Und sie wird letztendlich gemessen an der historischen Bedeutung auch und der aktuellen, Sie haben gerade den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels genannt, darüber hinaus könnte sie aber noch viel mehr genutzt werden in diesem Sinne. Und da finde ich, die Diskussion, die jetzt angebrochen ist über die Ausgestaltung, Renovierung oder Umgestaltung, die finde ich sehr spannend von Herifred Münkler und Wolfgang Pent. Das sind also die beiden Antipoden in dieser Geschichte. Und da wohnen auch zwei Herzen in meiner Brust, weil ich einerseits denke, wenn wir in diese historisierende Umgestaltung kommen, dann verdrängen wir natürlich auch die Brüche, die durch den Nationalsozialismus unwiderruflich auch sichtbar geworden sind. Und diese Kargheit, die sie jetzt ausstrahlt, bindet das ja mit ein. Andererseits finde ich auch an etwas zu erinnern, was tatsächlich der Grundstein auch für unsere Demokratie gelegt hat in seiner ursprünglichen Zeit, das hat auch viel. Also ich bekenne an der Stelle, ich bin unentschieden.
Also da sprechen Sie jetzt über die Renovierung der Paulskirche, genau, die stattfinden soll. Genau, ja. Das ist in der Tat eine Diskussion, die da stattfindet. Aber Frau Grütters schlägt ja auch vor, und es scheint auch schon weitere Pläne zu geben, der Stadt Frankfurt, des Landes Hessen und des Bundes, dass man auch ein Haus der Demokratie neu erbaut in der Nähe der Paulskirche, wo man dann eben tatsächlich auch Debatten stattfinden lassen kann.
Genau. Und das aber auch mit bundesweiter Wirkung ansetzt. Und nochmal, ich weiß nicht genau, ich kenne das Konzept nicht, aber ich hoffe, dass es dann diese Debattenkultur tatsächlich auch sehr breit streut in gesellschaftlichen Bereichen, dass man es auch wirklich bundesweit in die Länder, in die Kommunen vor Ort denkt und Synapsen sozusagen herstellt in der Debattenkultur, damit das nicht ein singulärer Ort wird, zu dem man hingehen muss, sondern dass sozusagen auch der Ort ausstrahlt in die Bundesrepublik. Mhm.
Daran wird, soweit ich das hier aus diesem Artikel entnehme, eben gearbeitet, denn 2023 jährt sich die Revolution 1848 zum 175. Mal und dann soll das Konzept unter Federführung des Bundes vorliegen. Ja. Also insgesamt sagen Sie, gute Idee. Wir brauchen positive Orte, an denen wir uns mit unserer Demokratie auseinandersetzen und uns auch mit ihr identifizieren können.
Ja, wir brauchen Orientierung. Und dieser Ort ist ein Orientierungspunkt, wo kulturelle Auseinandersetzung stattfinden kann.
Der Holocaust ist kein Abziehbild für jedwede Opfergefühle. So hat es Felix Klein gesagt, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung. Er hat die Bewegung der Querdenker damit kritisiert, hat ihr Holocaust-Verharmlosung vorgeworfen. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Hier im Studio weiterhin Christian Höppner vom Deutschen Musikrat und uns auch zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio meine Kollegin Christiane Habermals, die die Pressekonferenz von Felix Klein verfolgt hat. Frau Habermals, da sieht Felix Klein also eine wachsende Gefahr der Radikalisierung und des Antisemitismus in dieser Szene der Corona-Leugner. Welche Ereignisse haben ihn denn da besonders beunruhigt?
Na, es gab zwei Fälle in der jüngsten Vergangenheit. Einmal eine junge Frau, eine Jana aus Kassel, die am Samstag in Hannover auf einer Querdenken-Veranstaltung gesagt hatte, sie fühle sich wie Sophie Scholl, weil sie ja seit Monaten aktiv im Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung unterwegs sei. Oder der Fall einer 11-Jährigen, die sich letzte Woche mit Anne Frank verglichen hatte, weil sie dieses Jahr ihren Geburtstag wegen Corona nicht richtig feiern könne. Also, und die in der Corona-Leugner-Szene dafür gefeiert wurde. Das waren die beiden Fälle, die heute auch genannt wurden. Und darin sieht Klein natürlich zu Recht eine Verharmlosung des Holocaust und eine Verhöhnung der wahren Opfer und vor allem großen Mangel an Empathie und Bildung.
Ja, sieht er denn diese Ereignisse als symptomatisch für die gesamte Bewegung der Querdenker?
Ja, also diese Täter-Opfer-Umkehr, also sich selbst zum Opfer stilisieren und andere damit zu Tätern zu machen, seien es jetzt Politiker, Gesundheitsämter, dunkle herrschende Mächte oder auch Juden, das ist ein zentrales Element, das in vielen antisemitischen Einstellungen zum Ausdruck kommt. Und das sieht er in diesen Corona-Protesten stark, da sieht er eine neue gefährliche Mischung, aber er ging eben auch noch weiter, also indem er sagte, also Klein und auch Annetta Kahane, die Vorsitzende der Amatteo Antonio Stiftung, sagten beide, dass der Antisemitismus nicht nur das zentrale Bindeglied zwischen ganz unterschiedlichen Milieus auf diesen Corona-Demos sei.
Judenhass ist im Zuge der Corona-Pandemie weiter angestiegen. In vielen Kreisen ist er wieder gesellschaftsfähig geworden. Und er verbindet bei den Protesten gegen die Infektionsschutzmaßnahmen politische Milieus, die vorher wenig oder gar keine Berührungspunkte hatten. Und das ist wirklich neu.
Und Annetta Kahane hat das noch erläutert, denn sie sagte, in jeder Verschwörungstheorie stecke genuin auch ein antisemitischer Kern, egal um welches Thema sie sich eigentlich drehten.
Verschwörungsideologien haben immer, immer ein antisemitisches Betriebssystem. Weil der Antisemitismus selbst sozusagen die älteste Verschwörungstheorie überhaupt ist, die nämlich behauptet, dass die Juden irgendwelche bösen Absichten haben und immer hinter allen Bösen und Schlechten in der Welt stecken. Und deswegen sind Verschwörungsideologien immer auch antisemitisch. Selbst wenn sie sich mit Leuten wie Bill Gates beschäftigen, sind sie in ihrer Form und ihrer Struktur genuin antisemitisch.
Ja, und das fand ich zumindest eine These, über die man mal diskutieren muss, ob das tatsächlich so ist oder ob das nicht doch eine sehr weit gegriffene Definition von Antisemitismus ist. Immerhin glaubt ein großer Teil der Deutschen an Verschwörungstheorien, zum Beispiel, dass hinter der Corona-Pandemie die Pharma-Lobby steht. Ist vielleicht weit hergeholt, vielleicht auch nicht, aber ist man dann gleich Antisemit? Also das könnte man zumindest diskutieren.
Was denken Sie, Herr Höppner?
So ganz spontan kann ich dem von Annette Kahane nicht folgen. Ich bin da sehr bei Felix Klein. Ich finde es auch gefährlich, das so zu behaupten. Also ich weiß nicht, woher sie das ableitet, nur aus der Tatsache, dass das sozusagen die erste Verschwörungstheorie überhaupt war. Das jetzt zu transportieren, damit tut man, glaube ich, auch denjenigen höchstens einen Gefallen, die den Antisemitismus betreiben. Die werden sich dann noch bestätigt fühlen. Ich kann es erstmal nicht nachvollziehen. Ich kann es auch nicht beurteilen. Insofern denke ich aber, dass was Felix Klein gesagt hat, das trifft den Kern. Es zeigt ja, man muss ja in das Umfeld der Kinder gucken, die da gesprochen haben. Und das Umfeld hat sie geprägt und sie zu den Aussendern sozusagen dieser Botschaft gemacht. Das finde ich auch eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Also erstmal zeigt es wirklich die Defizite in unserem Bildungswesen auch, nicht nur, ich will nicht alles für die Bildung schieben, aber ich meine, wenn man die Geschichte auch nur ein bisschen von Anne Frank kennt, wird man niemals auf so eine Vergleiche kommen können. Und das zeigt aber eben auch, wie groß das Bedürfnis nach Vereinfachung ist und damit die Bereitschaft, auch in diese diskriminierende, in diese Verschwörungswelt einzutreten. Hauptsache, es bleibt einfach.
Also deswegen fand ich interessant, wie Herr Klein gesagt hat, der Holocaust ist kein Abziehbild für jedwede Opfergefühle.
Genau.
Aber das ist vielleicht sozusagen, ja, das kennt man dann, das sind die Opfer, die man so im Sinn hat und dann vergleicht man sich mit denen.
Ja, es ist meilenweit von dem entfernt, was in seiner Dimension und auch in dem faktischen Geschehen, was im Nationalsozialismus passiert hat. Und es ist natürlich wirklich perfide, so eine Vergleiche überhaupt heranzuziehen. Den Kindern kann man da erstmal keinen Vorwurf machen. Die sind geprägt von ihrer Einflusswelt, von den Eltern, von den Familien, von der Umgebung. Aber das ist natürlich eine gesellschaftspolitische Aufforderung. Auch das ist auch nochmal an uns alle, an Zivilgesellschaft und auch an die Politik, doch nochmal sehr stark reinzugucken, was passiert eigentlich in dieser prägenden Phase für Kinder und Jugendliche in der Familie, in Kindertagesstätten, in der Schule, in außerschulischen Einrichtungen. Das kann eigentlich, nachdem wie wir bildungsmäßig aufgestellt sind, dürfte das eigentlich gar nicht passieren. Und trotzdem nimmt es zu. Und diese Frage müssen wir uns alle miteinander stellen. Und ich glaube, dass wir am Ende des Tages auch zu einer anderen Schulform kommen müssen, dass wir diese Überfrachtung, die heute stattfindet, auch zu einer Fragmentierung der Sichtweisen führt in Lebenseinstellungen von Kindern und Jugendlichen. Wir müssen zu einer Schule, die wirklich fürs Leben befähigt und vorbereitet, auf die Kernfächer kommen, die das ermöglichen? Das ist eine große Diskussion und ich weiß, manche Lehrer können das schon nicht mehr hören, dass wir eine Reform, noch eine Reform. Ich glaube, wir brauchen einen unbedingten Umkehr in dem Bildungswesen.
Wenn ich kurz einspringen darf, also ich finde in diesem Fall gar nicht so dramatisch, dass jetzt dieses Kind sich mit Anne Frank verglichen hat. Ich finde eigentlich viel beunruhigender, dass es dafür so gefeiert wurde in der Corona-Leugner-Szene, als eine Heldin des Widerstands oder ein Beleg für die ungerechtfertigten Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Ich weiß nicht, ob es da richtig ist, jetzt über natürlich mehr Antisemitismus, Aufklärung in den Schulen zu sprechen, als nicht vielmehr eben über die Bereitschaft in dieser Szene, solche Fälle aufzugreifen und für sich zu instrumentalisieren.
Mhm. Herr Höppner.
Ja, Frau Habermals, bin ich ja ganz bei Ihnen. Das habe ich auch versucht zu sagen. Den Kindern kann man da gar nicht den Vorwurf machen, sondern man muss auch fragen, was steht eigentlich dahinter? Und ich glaube, das ist mehr als nur die Szene, die das gerade begeistert feiert, sondern da ist auch eine gesellschaftliche Bereitschaft da, diese Themen voranzutragen. Wirklich bar jeder Erkenntnis dessen, was oder Wissen, was geschichtlich passiert ist und auch dem, was wir an Wertevermittlung unserer Gesellschaft haben oder eben nicht haben, dass es dazu überhaupt kommen kann, so eine Vergleiche aufzustellen.
Frau Habermals, kurz noch gesagt, was hat denn Felix Klein gefordert als Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung? Wie sieht er jetzt die Möglichkeiten, einer solchen Situation sozusagen entgegenzuwirken?
Naja, er forderte mehr Schutz für jüdische Mitbürger und Institutionen. Er sieht eben eine große Gefahr, die eben gerade von diesen Verschwörungstheorien ausgehen. Er sagt, aus Worten werden ganz schnell Taten. Das hat man gesehen an Halle und auch an den Ausschreitungen der Corona-Demonstrationen. Das heißt, da muss auch der Staat massiv gegen vorgehen. Er sprach von einer Mischung aus Restriktion und Aufklärung. Das müsste man dann nochmal genau interpretieren, was er damit meint. Aber in jedem Fall klare Kante der Bundesregierung.
Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrates, hier noch zu Gast. Und Sie haben noch einen Gedanken dazu, wie eben solche Vergleiche nicht nur von Kindern gemacht werden, sondern auch von erwachsenen Menschen.
Eben, die es eigentlich besser wissen müssen. Die frühere Bürgerrechtlerin und SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Barbe stellt die Maskenpflicht in Zusammenhang mit dem gelben Stern, den Juden und Jüdinnen während der NS-Zeit tragen mussten. Und hat das auch in einem offenen Brief an die Abgeordneten von Bundestag und Bundesrat geschickt und gesagt, Masken seien als vorsätzliche Körperverletzung. Und da setzt es bei mir nun komplett aus, wie man so einen kompletten Unsinn, gefährlichen Unsinn verbreiten kann von einem Menschen, von dem man eigentlich ausgeht, der wäre aufgeklärt.
Und was denken Sie dann? Gut, was ist zu tun? Gibt es da tatsächlich, also Aufklärung muss geleistet werden nochmal? Im Dialog müssen wir bleiben? Oder wie denken Sie die Lösung?
Ja klar, also Kommunikation ist ein Defizit dieser Bundesregierung, auch wenn sie sich sehr bemüht. Aber ich finde, Kommunikation ist natürlich auch das schwerste Geschäft, das ist das eine. Zum anderen ist aber wirklich die Frage, welche Werte vermitteln wir in der Menschwerdung sozusagen, also in Bildungs- und Kultureinrichtungen. Da haben wir eine falsche Prämisse sozusagen gesetzt.
Okay, aber da schließt sich der Kreis natürlich. Christian Höppner streitet für Kultureinrichtungen.
Ja klar, wo das ist das, was uns ausmacht.
In Deutschlandfunk Kultur, ja, macht uns das auch aus, das stimmt. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank für diese Stunde.
Gerne, Frau Schäfer.
Und schön, dass Sie uns zugehört haben.